Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU-Kommission hat wie erwartet eine Lockerung des Verbrenneraus vorgeschlagen. Auch nach 2035 sollen Autos mit Verbrennertechnologie in der EU neu zugelassen werden können. Bislang sah die Regelung vor, dass Neuwagen ab 2035 gar kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Mit der Lockerung reagierte die EU-Kommission auf Forderungen aus der Autobranche und von mehreren Mitgliedsländern. EU-Parlament und die Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen.
Für die unter Druck geratenen Autobauer wirkt es wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Auch nach 2035 sollen Verbrennermotoren weiter in der EU zugelassen werden. Die Pflicht zu Elektroautos ist gekippt, so der Vorschlag der Kommission. An den Details wurde bis zuletzt streng vertraulich gearbeitet. Wir halten Kurs bei unserem Klimaziel einer emissionsfreien Mobilität. Aber wir führen mehr Flexibilität für die Autoproduzenten ein, damit sie die Ziele möglichst kostensparend erreichen können. Der CO2-Ausstoß von Neuwagen sollte eigentlich bis 2035 um 100%, also komplett reduziert werden. Jetzt beschlossen nur 90% weniger. Gelten soll das für Hybridfahrzeuge, aber auch Range Extender, also E-Autos mit kleinem Verbrennermotor und sogar auch für klassische Verbrenner. Ausgeglichen werden soll das durch die Nutzung von sogenanntem grünen Stahl und Biokraftstoffen.
Das ist auf jeden Fall viel schlimmer als erwartet. Die Gleichung ist, Verbrenner dürfen bis in alle Ewigkeit weiterfahren, wenn sie grünen Stahl verbauen. Und diese Gleichung ist schlecht fürs Klima, sie ist aber auch schlecht für die Industrie.
Um dem entgegenzusteuern, will die Kommission Anreize schaffen, um mehr kleine E-Autos in Europa zu bauen und zu verkaufen, vor allem durch Sonderregeln. Die Kehrtwende in Brüssel ist als Hilfestellung für die Autoindustrie gedacht, doch sie könnte genau das Gegenteil bewirken. Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, davon sind die Kommission und die große Mehrheit der Experten überzeugt. Sollten die Autoproduzenten die zusätzliche Zeit, die man ihnen gewährt, nicht nutzen, droht der Vorsprung Chinas noch größer zu werden, zulasten der Jobs in Europa.
Gerade die Bundesregierung hat sich seit Monaten für eine Lockerung beim Verbrenneraus stark gemacht, auch um der schwächelnden deutschen Autoindustrie zu helfen. Das Verbrenneraus und die E-Mobilität werden hierzulande kontrovers diskutiert. Wie unterschiedlich Menschen auf die Themen schauen, zeigt ein Beispiel aus Erkelenz im Rheinland.
Morgens 6:30 in Erkelenz bei Mönchengladbach. Sven Hoffmann bricht zur Arbeit auf. Einer von Millionen Pendlern in Deutschland. Hier auf dem Land ist er auf sein Auto angewiesen. Und das, findet er, kann kein Elektroauto sein.
Wir haben tatsächlich hier in unserem Ort, also wir haben 5000 Einwohner, haben wir eine einzige öffentliche Ladesäule. Ist schon ausbaufähig, sagen wir mal so.
50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück. Jeden Tag sitzt Sven Hoffmann rund 1,5 Stunden im Auto. Zeit ist für ihn ein wichtiger Faktor.
Ich habe keine Zeit, irgendwo an welchen Ladesäulen zu warten oder die zu suchen oder wenn sie kaputt sind oder was weiß ich was. Ich fahre zur Tankstelle, habe da, glaube ich, einen Aufenthalt von 3 bis 5 Minuten. Dann komme ich wieder 1200 Kilometer weit mit.
Ziel erreicht, das Autohaus in Kerpen, in dem er als Werkstattleiter arbeitet. Sein Kollege, Verkaufsleiter Thorsten Schiller, war auch überzeugter Verbrennerfahrer. Dann ist er ebenso überzeugt umgestiegen.
Es ist jetzt an der Zeit, was für die Umwelt zu tun. Und wenn man sich das Verkehrsvolumen in Deutschland anguckt, sind wir eigentlich eine der Nationen, die am meisten CO2 im Straßenverkehr ausstoßen.
Sein Vorteil, das ist ihm bewusst, er kann sein Auto zu Hause laden.
Diejenigen, die das nicht können, und das ist ja das, was wir in unseren täglichen Verkaufsgesprächen merken, die scheuen davor zurück, ein Elektroauto zu kaufen.
Nur etwa 10% der Autos, die sie hier verkaufen, sind elektrisch. Dass die EU nun das Verbrenneraus aufweicht, findet Sven Hoffmann richtig.
Man kann halt auch wählen, wenn man weiter Verbrenner fahren möchte oder auch muss. Man hat halt die Wahl. Und das ist, denke ich mal, ein gutes Zeichen.
Als Pendler auf dem Land hat er seine Wahl schon getroffen.
Zwei Tage haben in Berlin europäische Staaten und die USA um eine gemeinsame Position gerungen, die ein Ende des Krieges in der Ukraine ermöglichen soll. Am Ende einigten sie sich unter anderem darauf, einen möglichen Frieden in der Ukraine mit einer Schutztruppe abzusichern, mit Unterstützung der USA. US-Präsident Trump sagte, man sei einer Lösung näher als je zuvor.
Am Tag danach zeigt sich der Bundeskanzler über den Ukraine-Gipfel zufrieden. Die USA seien jetzt zu Sicherheitszusagen an die Ukraine bereit, sagt er am Abend im ZDF.
Dass die Amerikaner eine solche Zusage gegeben haben, also die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstandes so zu schützen, als ob sie NATO-Territorium wäre, das finde ich, ist eine beachtliche neue Position der Vereinigten Staaten von Amerika und die haben wir gemeinsam erreicht.
Heute Morgen in der Online-Konferenz der über 50 Staaten, die die Ukraine unterstützen, gibt es Lob. Gestern in Berlin hat es Zeichen dafür gegeben, dass wir einen Fortschritt in den Friedensverhandlungen machen. So weit waren wir noch nie. Schon bei der Frage nach der multinationalen Truppe für die Ukraine aber gehen die Meinungen hier auseinander. Der gestrige Vorschlag sieht eine von Europa geführte Truppe vor, die die Sicherung des Luftraums der Ukraine und sichere Meere gewährleisten soll, auch mit Einsätzen innerhalb der Ukraine. Der deutsche Verteidigungsminister erklärt heute, niemand wisse, was das konkret bedeute und ob und wie die Bundeswehr sich daran beteiligen könne.
Das kann heute keiner festlegen, weil daran Fragen hängen wie Mandat des Bundestages, daran hängt die Frage, unter wessen Kommando findet eigentlich was, wo und unter welchem, in welchem Rahmen statt. Hier geht es erstmal darum, dass die Europäer sich, was selbstverständlich ist, dazu bekannt haben, Mitverantwortung zu übernehmen.
Die Europäer schlagen gestern auch vor, die Stärke der ukrainischen Armee nach einem Friedensschluss auf beachtliche 800.000 Mann festzusetzen. Allein diesen Punkt werde Moskau nicht akzeptieren, meinen viele Experten.
Wenn Sie mich fragen, wird Russland das Angebot zum jetzigen Zeitpunkt, wie es da steht, nicht annehmen. Es wird versuchen, das weiter runter zu verhandeln, soweit es irgendwie geht. Wenn das nicht passt, dann wird man diesen Krieg weiterführen.
Gestern sei ein erster Schritt gewesen, heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Aber noch sei ein weiter Weg zu gehen.
Der Kreml hat seine Ablehnung einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg bekräftigt und damit einen Vorstoß von Bundeskanzler Merz zurückgewiesen. Kreml-Sprecher Peskow sagte, man wolle eine umfängliche Friedenslösung, aber keine Waffenruhe, in der die Ukraine Atem schöpfen und sich auf die Fortsetzung des Krieges vorbereiten könne. Russland wolle weiterhin seine Ziele erreichen.
Berlin habe sich 3 Tage im Belagerungszustand befunden, sagt die Moderatorin im russischen Staatsfernsehen heute. Die Ergebnisse vom Ukraine-Gipfel allerdings seien noch nicht offiziell an den Kreml übergeben worden. Die Diskussion darüber findet trotzdem schon im russischen TV statt. Die Europäer glauben, dass Frieden zu ihren Bedingungen möglich ist und wir glauben, dass er zu unseren Bedingungen möglich ist. Aber egal, was sie sich dort ausdenken. Wenn es für uns nicht vorteilhaft ist, werden wir uns aus dem Prozess zurückziehen. Eines der ungelösten Hauptprobleme, Russland beansprucht Gebiete im Osten der Ukraine, die es nicht einmal besetzt hat, hier in Dunkellila. Davon will Moskau nicht abweichen. Diese Regionen hat Russland schon vor 2 Jahren als Teil des Landes in seiner Verfassung verankert. Auch eine Feuerpause zu Weihnachten, wie Bundeskanzler Merz sie in Berlin vorgeschlagen hat, lehnt Russland ab. Wir wollen keine Waffenruhe, um der Ukraine eine Atempause zu geben, damit sie sich auf die Fortsetzung des Krieges vorbereitet. Wir wollen diesen Krieg stoppen, unsere Ziele erreichen und unsere Interessen sichern. Den Vorschlag einer multinationalen Truppe in der Ukraine hat der Kreml heute nicht direkt kommentiert, aber die Haltung Russlands dazu ist schon seit langem bekannt. Moskau lehnt Soldaten aus NATO-Staaten kategorisch ab und greift auch heute wieder Ziele in der Ukraine an.
In Australien herrschen nach dem Terroranschlag auf eine jüdische Feier in Sydney weiter Schock und Trauer. Inzwischen wurde bekannt, dass die beiden Täter möglicherweise von der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat beeinflusst waren. Das teilte Premierminister Albanese mit. Die Attentäter hatten am Sonntag am Bondi Beach 15 Menschen getötet, 40 wurden verletzt.
Diese Videoaufnahmen vom Abend des Attentats wurden jetzt öffentlich. Ein Rentner-Ehepaar hatte einen der Angreifer bereits überwältigt. Doch ihm gelang es offenbar, wieder aufzustehen und das Paar zu erschießen. Auf der Windschutzscheibe des Täterfahrzeugs die schwarze Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat. Neben einer weiteren IS-Flagge wurden zwei Sprengsätze im Auto gefunden. Nach Erkenntnissen der Ermittler waren der Vater, der ursprünglich aus Indien stammt, und sein Sohn im November auf die Philippinen gereist, um ein militärähnliches Training zu absolvieren. Diese radikale Abart des Islam ist absolut ein Problem. Und das ist auch weltweit als Problem erkannt worden. Die australische Regierung will nun die Waffengesetze verschärfen. Im Gespräch sind Erlaubnisse ausschließlich für australische Staatsbürger, befristete Waffenlizenzen und strengere Auflagen. Wenn wir ein Gesetz erarbeiten, sollte die Polizei, wenn sie Bedenken hat, auch Personen ohne Vorstrafen den Zugang zu Waffen verbieten können. So ein Gesetz wollen wir sehen. Der Tatort am Bondi Beach ist auch heute ein Ort der Trauer. Am zweiten Tag nach dem Anschlag gedenken hunderte Menschen der Toten.
Wegen möglicher Anschlagspläne war am Freitag in Magdeburg ein 21-jähriger Mann festgesetzt worden. Nun soll er möglichst schnell abgeschoben werden. Polizei und die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, Sie Shang, teilten heute Einzelheiten mit. Demnach haben sich die Hinweise verdichtet, dass der Mann zu Anschlägen bereit gewesen und eine Radikalisierung erfolgt sei. Aktuell sitzt der 21-Jährige in Vorbereitungshaft. Den Angaben zufolge stammt er aus Zentralasien. Die Nationalität wurde nicht genannt. So alt Rom auch ist im Vergleich zu anderen europäischen Metropolen, ist das U-Bahn-Netz der ewigen Stadt eine relativ neue Einrichtung. Erst 1955 in Betrieb genommen, gibt es mittlerweile 3 Metrolinien. Für die neueste wurde heute eine Station mitten im historischen Herzen Roms eröffnet. Die Metrolinie C verband bislang vor allem die Wohngebiete im Osten mit dem Zentrum. Ab heute wird sie bis zum Kolosseum und Forum Romanum erweitert. In einigen Jahren soll sie noch andere Sehenswürdigkeiten und den Petersdom per U-Bahn zugänglich machen.
13 Jahre wurde an der Metrostation am Kolosseum gearbeitet. Wer hier in die Tiefe gräbt, stößt auf die antike Geschichte dieser Stadt. Was von Archäologen und Ingenieuren bei den Bauarbeiten zutage gefördert wurde, ist in der neuen U-Bahn-Station ausgestellt. Gegenstände aus Wohnhäusern, Kunst und Kult. Und ein kleines privates Thermalbad. Die Ausstellung erzählt vom Alltag im antiken Rom und ist mit einem U-Bahn-Ticket zu besichtigen. An der neuen Endhaltestelle Kolosseum Kaiserforen. Wir verbinden ein großartiges Stück Rom im Zentrum mit der Peripherie im Osten. Und wir schenken der Welt und den Römern wunderbare Orte der Kultur. Die Metro fährt ab sofort ins antike Herz der Stadt. Kolosseum und Forum Romanum sind für jeden Rombesucher Pflichtprogramm, für Denkmalschützer und Archäologinnen Hochrisikogebiet. Unser Ziel ist es, immer die Arbeit nicht zu blockieren, sondern das Kulturerbe zu schützen, es bestmöglich zu überwachen und es tatsächlich zugänglich zu machen. Bislang galt in Rom der Denkmalschutz als größter Bremser, wenn es darum ging, das U-Bahn-Netz auszubauen. Die neue Haltestelle am Kolosseum will beides zusammenbringen. Das antike Erbe und ein zeitgemäßes Verkehrskonzept.
Und damit zur Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 17. Dezember.
Im Nordwesten und Südosten sorgt tiefer Luftdruck für viele Wolken mit etwas Regen, sonst bleibt es unter Hochdruckeinfluss recht freundlich. In der Westhälfte gibt's heute Nacht dichte Wolken und Richtung Nordsee stellenweise etwas Regen, sonst nur locker bewölkt oder klar. Regional breitet sich Nebel aus. Morgen im Nordwesten und äußersten Südosten dichte Wolken, die etwas Regen bringen. Im übrigen Land gibt es abseits des Nebels eine trockene Mischung aus Sonne und lockeren Wolken. Im Westen heute Nacht 7 bis 4 Grad, sonst verbreitet leichter Frost. In Niederbayern morgen nahe 0, am Rhein dagegen knapp über 10 Grad. Donnerstag im Norden und Nordwesten wolkig und windig, an der Nordsee ab und zu Regen, im Süden auch länger sonnig. Ähnliches Wetter erwartet uns auch in den folgenden Tagen, wobei es Samstag insgesamt trüber wird.
In den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Ingo Zamperoni fragen wir nach, wie das Europaparlament zu einem Aus vom Verbrenner aussteht. Und wir schauen auf Jane Austen, die an ihrem 250. Geburtstag immer noch junge Leserinnen anspricht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagabend.